Willkommen am grossen Kino hier um 100,7. An den nächsten 55 Minuten zählen wir euch, wenn es neu am Kino geht. Mit drei Filmen setzen wir uns damit intensiv auseinander. Und dann gucken wir auch ein bisschen auf die Karrieren von zwei grossen Herren, die sieben Kunst nachhaltig geprägt haben. Das sind einerseits den Drehbuchautor William Goldman, den das Woche gestorben ist, und dann noch der Musiker Randy Newman, den nächste Woche sein Geburtstag feiern kann. Musik, mit der wir wollen aufhängen, kennt aus einem Wes Anderson-Film Moonrise Kingdom und der Komponist aus Haydn Alexandre Desplat. Unter der Freude ist der erste Trailer vom nächsten Disney Online. The Lion King, das geht ja als Live-Action-Adaptation vom Klassiker aus dem Jahr 1994 verkauft. Die erinnere dich nach sicher drin, der Film war um World Box Office auf der ersten Platz, just an Amerika kommen auf Nummer 2. The Forrest Gump war das Jahr wirklich zu stark. Der Approche von der Live-Action ist in diesem Fall ein bisschen gefuddelt, weil der Film ganz ohne Menschen ist und nachdem deren dann am Film aus dem Jahr 1994 gezeichnet waren, gehen sie dann lo über CGI rekreiert. Das kann ich nicht vergleichen, zum Beispiel mit der Cinderella-Adaptation, an der gezeichnete Personagen durch Akteure aus Fleischerblut ersetzt waren. Mal aufwerten, wie das da wird ausgesehen. Mit dabei dann aber groß nimm, die den neuen CGI-Personagen eine impressionante Stimmwerte gehen. De Simba, dat das Lotstimm vom Danny Glover, Beyoncé, dat das Nala, aber de Mufasa geht noch immer hei vom James Earl Jones geschwärt, also von dem Mann, den den Darth Vader war an noch immer wird bleiben. Wenn in den Trailer mir genau guckt, da stellt ihr fest, dass die neue Version am Prinzip eine 1-zu-1-Umsetzung ist vom Original. Da hat sich nichts getan, Pläne sind einfach kopiert gegeben. Die Lion King Version 2019 kommt am Juli vom nächsten Jahr raus und das unter der Regie von Jon Favreau. Zweite neuen Trailer, den an der nächsten Woche mittags zu gesehen wird, sind, das ist der Stan and Ollie. Die Mialen Reis können das sicherlich richtig anordnen. Er geht dem Stan Laurel an den Oliver Hardy, die unvergesslich britisch-amerikanische Komikerkoppel. Am Film gehen die zwei gespielt vom Steve Coogan an dem John C. Reilly. Der Film erzählt von einem meister traurigen Episode am Leben von den zwei. Hier Kinos Karriere war so gut wie er. Aber die zwei wollten nicht nach ihm wissen. Sie haben sich engagiert gelöst für eine Theatertour durch Großbritannien und das an der Nukriegszeit. Allebei wären sie wohl froh gewesen, wenn die Käse sich gut gefüllt hätten. Mit Relation zwischen den zwei war wirklich so gespannt. All Probleme gaufen ist thematisiert. An den Gesundheitszustand von Oliver Hardy war nicht den allerbesten. Es gab also viel Gründe, für was das Tournee nicht den Succes hat, den sie alle gut erhofft hatten. Vielleicht noch ein kurzer Remark zum Akteur John C. Reilly, den heute Oliver Hardy spielt. 2019 scheint wirklich sehr jung zu sein. Für dich waren am Kino mit The Sisters Brother von Jacques Audiard. Dann ist er aber auch demnächst Ralph sing Stimme am Ralph Breaks the Internet. Dann Norm Stan und Olli könnten dann auch noch an dem Film Holmes and Watson. Da ist hier in der Watson, also der Sidekick vom bekannten Detektiv. Wir machen weiter mit einer Musik aus einem Film, den eigentlich perfekt an den Mount November passt, zumindest noch high am Mount November 2019. Denn Thema vom Mount ist ja Gastronomie. Der Film heißt Chocolat. Und das Film vom Lasse Hallström, wenn der Film vielleicht gesehen hat, wird vielleicht ihn von ihm gesehen, den zurzeit am Kino lief, das ist der Nutcracker and the Four Realms, mit an der Hauptrolle demals Johnny Depp. Und auch den könnt ihr zurzeit am Kino gesehen, und zwar als Grindelwald. Die neuen Filme, fünf sind am Ganzen. An den 1. Utoja, 22. Juli, erinnert uns von den schlimmsten Tagen in der Geschichte von Norwegen. Auf dem Tag wurde Anders Behring Breivik 77 Leute umgerutscht, 69 davon auf der Insel Utoja. Da war gerade ein Sommercamp mit ganz vielen Jungen am Gängen. Das Jahr ging ja direkt zwei Filme, die diese Massaker filmisch opschaffe wëllen, nief dem Brit Paul Greengrass ass et dann och den Norweger Erik Poppe. Dem Poppe sei Film baséiert op den historischen Evenementer, per Konter gëtt Geschicht elo mat Hëllef vu fiktive Personagen erzielt, a mat Hëllef vun engem Plan Sequence, den un die Kuppen auskennt, 72 Minuten dauerten, genauso lang eben wéi die Schäserei op der Insel Utoya. Im Preis geht es dann am nächsten Film The Wife vom schwedischen Realisateur Björn Runge, dass der Preis, nachdem am Fongol viel Schriftsteller streben, den Nobelpreis. Denn Joe Castleman, gespielt vom Jonathan Pryce, geht über Telefon informiert, dass hier in Land Lou diesen Preis wird kriegen. Mit Omar setzt sich etwas in Bewegung, dass ihn als Spektateur den Blick ein bisschen für Details hat, schon gesehen hat, kommen. Ein Film mit einer ganz klassischer, ganz prävisibler Geschichte, aber mit ganz bekannten und noch großen Namen, unter anderem Glenn Close, den Jonathan Pryce und auch den Christian Slater. Der belgische Realisateur Felix van Groningen verfilmt unter dem The Beautiful Boy Bücher vom David Schaff aus seinem Fils Nick. Die Familie Schaff setzt sich am Buch mit der Drogenaufhängigkeit von ihrem Fils auseinander, jetzt für ihn ein bisschen aus seiner eigenen Perspektive. Der Pop an der Bauf geht gespielt vom Steve Carell an dem Timothée Chalamet. Das ist ein echter seriöser Roll für den amerikanischen Komiker-Akteur, der ja das erste am liebsten Filme abtaucht. An dem großen Success von Call Me By Your Name, das war der Film, mit dem Timothée Chalamet den Durchbruch gelegt hat, lo muss dann den jungen Amerikaner sein Talent an einem ganz anderen Register einer Beweis stellen. Millennium-Trilogie, das sieht wohl wahrscheinlich den meisten noch etwas, hat er dann aber auch zweit gelesen, der vom David Lagercrantz geschrieben hat, nachdem ja das die Klassen gestorben war. In der Regie vom Federico Alvarez geht es dann noch weiter um große Negro mit den Personagen Lisbeth Salander und Michael Blomquist. Gespielt wird Lisbeth Salander von der Claire Foy. Sie als die junge Queen Elizabeth an der Serie The Crown. Zurzeit ist er dann auch am Kino zu sehen als Frau von Neil Armstrong am First Man. Das alles da dann eng bestimmte Richtung, es geht alles mit Schein, es geht man erkanntisch, ganz klar Mainstream-Blockbuster. Du mat als der Personage Lisbeth Salander am Fongol in anderen, er hat viel von dem verloren, was diesem Personage so einzigartig gemacht hat. Und du mat dürften dann noch die Kritiker ganz klar in eine Richtung gehen. Den Film The Girls in the Spider's Web, A New Dragon Tattoo Story, so nennt es ein Episode, wie ein bisschen eine Mischung aus einem ganz klassischen Action-Thriller und noch ein bisschen James Bond wäre noch mal dabei. Aus Lützburger Sicht ist das ganz aber interessant, weil auch Vicky Krebs ist mal dabei. Wir machen weiter mit Musik aus einem Film, mit Monstern, aber der ganz Leber. Am Film gehen sie geschwärzt von Billy Crystal und dem John Goodman. Und die zwei können noch sagen, hey, man, sie da zusammen, If I Didn't Have You aus dem Monsters, Inc.
If I were a rich man with a million or two, I'd live in a penthouse in a room of you. And if I were handsome,
no way
it could happen, 'cause dreams do come true. I wouldn't have nothing if I didn't have you. Wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing.
Can I tell you something? For years I have envied.
You agree with it.
Your grace and your charm. Everyone loves you, you know.
Yes, I know, I know, I know.
But I must admit it, big guy, you always come through. I wouldn't have nothing if I didn't have you. That's how it always should be. One without the other don't mean nothing to me. Nothing to me. Yeah, I wouldn't be nothing.
No, no.
If I didn't have you to serve. I'm just a punky little eyeball and a funky optic nerve. Hey, I never told you this. Sometimes I get a little blue.
Looks good on you.
But I wouldn't have nothing if I didn't have you.
Let's dance.
Don't you dare dip me, don't you dare dip me, don't you dare dip me. Ow, I should have stretched.
Yes, I wouldn't be nothing if I didn't have you.
I know what you mean, Sully, because
I wouldn't know where to go.
Me too, because I
wouldn't know what to do.
Why do you keep singing my part?
I don't have to say it. I say it anyway.
Because we both know it's true.
I wouldn't have nothing if I didn't have you.
One more time. And
one. I won't have to say it.
Where'd everybody come from?
All we both know it's true.
Let's take it home, big guy.
I wouldn't have.
Dus dat is nummer 1 voor vele filmen, voor die Randy Newman muziek geschreven heeft. En dat maar hou die we hier schwetten, hoor de goede grond. Je feiert nächste Woche zijn 75. Geburtstag. De Newman kent uit zijn ganz musikalische familie zijn 3 monien. Den Alfred Newman, den Emil Newman en de Lionel Newman waren ook erfolgreich componisten in het bereik filmmuziek. Ook zijn pap heeft muziek geschreven, dat hebben we eerst als hobby. De Randy Newman, zijn cousin, dat zijn dan den Thomas Newman en den David Newman, also KW, hat an der Familie Landmusik gefeuert. Seine ersten Arbeiten, die waren für Tölle, Background-Musik hat in 1972 geschrieben, für ein Televisionsepisode zu Many Loves auf Dobie Gillisand. Später kommen andere Televisionsshows dabei, Lost in Space, Peyton Place, Voyage to the Bottom of the Sea und andere mehr. Dem Grand Public war hier lang Jahre nicht bekannt als Singer-Songwriter. Sein erst richtig Filmmusik, das war dem Norman Lear, sein Satir aus dem Jahr 1971, Cold Turkey. Weiter wichtige Etappen waren dann 1981 Ragtime, dafür kruten dann noch 2 Academy Award Nominationen, 1986 dann der Film Three Amigos mit Steve Martin, er hat 3 Lieder geschrieben und war auch selber am Film zu hören, und zwar als The Singing Bush. Dax erinnert sich Melodien und die vom Elmer Bernstein, wahrscheinlich weil er beim Film Three Amigos auch mit dem zusammen geschafft hat. Sein wichtigste Kontribution aber am Bereich Filmmusik stammt aus der Zusammenarbeit mit Pixar. 8 Filme sind da bisweilen zusammengekommen: Toy Story, A Bug's Life, Toy Story 2, Monsters Inc., Cars, Toy Story 3, Monsters University, The Cars 3 und noch bei Toy Story 4, die kommt nächstes Jahr im Sommer raus, als ihr nicht mit dabei. Für 6 von 7 Filmen gibt dann immer ob manst eine Oscar-Nomination. Gewonnen hätten dabei die Monsteren, aber bei Toy Story 3 beitkehren an der Kategorie Best Original Song. Weiter wichtig Arbeiten vom Komponist Newman sind Avalon, Parenthood, James and the Giant Peach, Seabiscuit, Awakening, The Paper, Meet the Parents und natürlich auch Zweit Meet the Fockers. Lange Jahre hat Randy Newman einen ganz traurigen Rekord gehalten. 15 Mal waren nominiert gehen, ohne zu gewinnen. 2001 war es dann aber Dummer drüber, Best Original Song, gerade wie gesagt für die Monsters, mit dem Lied, das wir gerade gehört haben, If I Didn't Have You. An neben Oscar gab es dann aber noch 3 Emmyen, 7 Grammy Awards und den Governor's Award from the Recording Academy. Der Newman ist dann noch Member an der Songwriters Hall of Fame, der hat 2002 und 2007 gab es eine Disney-Legende und 2010 der Stern um Hollywood Walk of Fame. Den Randy Newman huet ganz viel ënnerschitle Genre no gepackt, een der vunner war de Western, a genau do heier den da noch die klengen Hommage und den Elmer Bernstein raus. Maverick vum Richard Donner, dat ass Kinosversion vun enger populärer Televisionsserie, die tëcht 1957 gelaaf war. Um grossen Ekran waren mat dobäi de Mel Gibson, Jodie Foster an noch den James Garner. De Garner selver war sogar an der Originalserie mat dobäi gewiescht an mir lauschtern Musik Runaway Stage aus dem Film Maverick.
Thank you.
An der Soundtrack vom Film Maverick erlaubte das Heilo bei den Drehbuchautor William Goldman rüberzukommen. Drehbuch von diesem Film stammt nämlich von Goldman. Mit dem Film aus dem Jahr 94 markiert er nicht den Höhepunkt von dem Sänger Karriere. Die war ein gut 3 Jahre nächster. Der Realisateur Rob Reiner, das der Mann, den Harry and Sally gedreht hat, war der Meinung, dass Goldman wahrscheinlich der beste amerikanische Szenarist war, den es je gab. Zweimal kriegte er einen Oscar, 1970 für den Butch Cassidy and the Sundance Kid und 1977 für den All the President's Men. Beim meisten hat die Gemeinde hat ja sowieso keine Chance, dass er mal einfach nicht auf die Gala gegangen. Die zweite Kehr waren dann aber da. Ein Sänger Vierter stammt Drehbuch vom Marathon Man, adaptiert gauf dat vom John Schlesinger und dann The Princess Bride, hei hat jener Keyes dann noch den Roman geschrieben. Weiter Abesten vom Goldman waren A Bridge Too Far von Richard Attenborough, The Stepford Wives von Brian Forbes, Misery von Rob Reiner, Maverick und dann Jurassic Park 3 und dann auch den Chaplin von Richard Attenborough. Hier ist dann noch immer angesprungen, wann es bei Szenarien von anderen nicht richtig vorgegangen ist. Sein Talent als Script-Doktor, wie ihn das nennt, kauf immer appreciiert. Und nach anderem hat hier bei Mission Impossible 2 noch geholfen. Er hat dann noch einen relativ eigenen Approach zu Hollywood an dem ganzen Filmbusiness. Nobody knows anything. Das war das, was hier immer gesagt wird. Allgemein hat er damals kein wirklich voraussehen, was für Film da logisch gut laufen, aber was für ihn nicht. Sein Talent, so sollten, hat sich bei ihm recht entwickelt, ein bisschen mehr spät. Als Student hat das überhaupt gar nicht geklappt. Und recht am Alter von 33 Jahren hat er sein echtes Skript gelesen. Und auf einer Filmschule wäre noch nicht gegangen. Er wäre lieber viel an den Kino gegangen und hat sich dann da an Filme verliebt. 1933 ist noch willkommen und hat Literatur studiert gehabt und auf seiner Arbeit als Szenarist hat rund 20 Bücher geschrieben. Er ist den 16. November am Alter von 85 Jahren zu New York gestorben. Eine letzte Kehr eine Musik von Randy Newman aus dem Pixar-Film A Bug's Life, The Flick Machine. Aber mir am Studio as lo den Tom Dockerl, du gehtet dem die neue Filmer an du holen wir da bisschen ein paar in der Club. An aufhängen wollen wir mit einem Film, den etwas retrasseiert erzählt, was wirklich geschieht ist. Und zwar in Norwegen, wie am Jahr 2011, am Juli, den 22. den Anders Behring Breivik zum engerseits zu Oslo selber Bomben heischgogelos wird. Und den dann auf der Insel Utøya danach 69 Leute umbrucht wird. Den Film hat ein besonderes Approche gewählt, das ist eine Plansequence, das ich zwar wusste, dass ich den Film gesehen habe, aber das irgendwie gut nicht so empfunden hat, dass es aus dem Fungel schreibt, wo sieht, das ist eine Restriktion, du willst irgendwie dich ein bisschen anhängen an den Kader, und ich finde das aber nicht am Fungel so empfunden. Du siehst, wie es am Anfang ein Mädchen, das geht ja nur dann auf ein anderes Personage über, und das Mädchen erlebt eben die Scheißereien ob Utøya, und du gehst dann eben durch seinen Blick, durch seine Ahnung, ganz kurz Sache gewohnt, wie das du aufgelaufen hast.
Ja, denn ganz zum Schluss vom Film gedacht, war gesagt, dass Personagen alle gut denn, fiktiv sind, dass den Film und Personagen basieren auf
das, was die verliebt und erzählt haben.
Voilà,
ja.
Von daher.
Natürlich sind nicht die Personagen, die da tatsächlich im Leben gekommen sind und die tatsächlich da waren, mehr es basiert auf dem, was sie erlebt haben, und man tolle Weber von fiktiven Personagen kriegen wir die Geschichte erzählt, die aber trotzdem undisch geht. Wenn du siehst, wie die da laufen, nicht wissen, was geschieht, wirklich komplett am, wie soll ich sagen, am Dutzend, dass auch die Sachen, die sie sehen, halt das Polizei, die da du hast, und sie wissen überhaupt nicht, dass die, sind da zwei, sind da viel, ich fand, das geht schon auf eine relativ impressionante Manier auch gewesen. Und du gehst auch matt an dem Sinn, dass du wirklich matt ein Teil von denen, von dem kleinen Gruppe hast, den du versuchst, fortzukommen, die lebt, den schon an den Beinen verstoppt, für eben nicht getroffen zu gehen von, und das wissen sie eben nicht, was genau das.
Ja, das rein formell ein ganz interessanten, respektive ganz problematischen Schwer, den den Erik Poppe, der Realisateur, da hält. Je nachdem, wie ihn will gucken. Ich kann mich erinnern, dass die amerikanische Kritik für länger Rutschjahren beim Film Son of Saul vom Laszlo Nemes die nämlich Diskussionen hat, die ihn auch heilen, bei dem dort Kind feiern. Bei Son of Saul ist Leben entre guillemets an einem, ja, zu Auschwitz gegangen, auch von Auschwitz, so nicht mal Num genannt, gauf. Und du hast in noch einem Personage nur gelaufen, an einem, soi-disant, Plan-Sequence, weil auch hei, den Plan-Sequence geht just, das ist eine Illusion von einem Plan-Sequence, das wirklich kein Plan-Sequence. Und das ist einfach kann in eine große Diskussion Last trippeln von Repräsentation, von Horror, von tatsächlichem Horror, den aber manipuliert, egal wie dokumentarisch die Form will sein. Weil schlussendlich ist es einfach eine Repräsentation, eine Dramatisierung von einem Ferial, den hexgradisch sensibel ist, den schwierig ist, für so rumzugehen. Ich will das so, also ich soll das zu keinem Punkt, dass der Film gut oder schlecht ist, weil ich meine, die Beschreibung, die funktioniert nicht. Und das möchte die Rezeption von dem Film tatsächlich jemals schwierig. Tatsache ist, dass mit der Form von dem Pseudo-Plan-Sequence ein Angoisse abgebaut wird, die tatsächlich körperlich erfassbar ist binnen Sekunden. Also der Film fängt an, an die Aktrice, die das Kaya spielt im Anfang, dem in der ganzen Film war, swiveiert, kennt dann das Bild und guckt dann im Riech, dann er schwätzt. Und da fragt er sich, okay, aus der Tote los so ein Prälude, den er gemacht hat, hält sie aus für ein, so ein quasi metamoralische Prälude zu machen. Und das stellt sich heraus, nee, sie hat Kopfhörer am Ohr.
Stopp
am Ohr. Und sie telefoniert mit seiner Mom. Und von nun aus geht das dann langsam, wie soll ich sagen, die, et weiß ja ganz genau, was geschieht. Et weiß ja, wie es ausgeht. Friede ist schüsst, was kriegen wir gewiesen, was kriegen wir nicht gewiesen. Und du meinst, dass den Puppe zum Deal ganz intelligent schwan hält, weil den Terrorist, den Breivik, den am Film auch nicht mal nun genannt wird, geht schon als riets extremen Terrorist.
Titel noch am Aufspann, auch Herr No, du hast meinen nicht den Namen genannt, das nicht mehr beschrieben, wie jen sich auch ein bisschen. Du gestaltet,
voilà.
Mensch.
Voilà. An Heg sei den bis ob ein paar Sekunden gut nicht am Film. Also da sind hundertprozentig mit denen verfolgten Jungen da in der Weh auf der Insel auf Versicht irgendwie davon zu kommen. Es geht den um Mauern gedreckt, an der Beam, an den Boden gedreckt, die Kamera als ein ganz subjektiv. Und dazu tatsächlich etwas der tut etwas ganz Bedreckendes. Und man der Mann dafür ist auch irgendwie, also den Voyeurismus als bis auf 11 gedreckt, auch wenn man nicht will. Viele ist auch irgendwie dreckig dabei. Also das ist wirklich alles ähnlich wie ein schönes Kindeserlebnis. Ich meine, dass die Dramatisierung vom Mädchen, was zum Beispiel bei den letzten Minuten von einem kleinen Kant dabei ist, was und einer Schuss von am Stiefel leidet, du hast ihn dann auch dabei und dann frage ich mich, ja, muss das sein? Und es gibt ja einfach die Struktur vom Film als ein ganz nicht klassisch und einfach folge ich den einer so-disant Protagonistin, einer Heldin von einer Geschichte, die dann seiner Schwester da noch lebt. Und Friedrich braucht den Film dort für die Stimmung rumzugehen, weil die Stimmung ist binnen 5 Minuten etabliert. Als schon an ihrer Erdreckung auf 100%. Und der Friede ist, ja, muss ihn dann wirklich aber dann so etwas, oder vielleicht brauche ich so etwas Konkretes wie die Geschichte von A und B, von einer Heldin, also ich gehe von der Dramaturgie aus, von einer dramaturgischen Heldin, die versucht, auf B zu kommen, weil ich die Schwester retten. Brauche ich das? Brauche nach verschiedenen anderen dramaturgisch Partiprien ihren Held. Also irgendwann her den, irgendwo ganz am Anfang, dort das noch nicht geschieht, her den ein Mädchen jeizen und dann springen die schon am Kinositz so, dass sie, okay, geht es los? Nee, die Kamera schwenkt nur links an der Seite Junker, die rollt sind. Er benutzt das aber ganz genau, man wissen, dass er weiß, das geht los. Und dann, das sind so Sachen, wo ich mich da frage, muss das sein, ist das richtig für so etwas zu machen? So sensibel der Film auch ist, so sind so kleine Sachen, die dann mit der Intention brechen und da dann in eine Richtung führen, die problematisch ist. Aber am großen Ganzen, also es aber ein höchst interessanter Film, den, wie gesagt, auch am Sinn, auch mit Europäisch zum Son of Shaw für ein paar Jahre, den ähnlich, den für mich groß Gräueltaten versichert zu repräsentieren. Mit der Tote fand ich an dem Sinn für mich, für meine Generation, das leid so nah, dass das einfach unfassbar ungemütlich ist, für den Not zu gucken. Und das ist auch interessant, den Film gehe ich lieber zu stellen mit Paul Greengrass, seinem neuen Film, den das nämlich weißt, dass es komplett anders geht, den also auf Netflix gerade gesehen. Also wen sich will den Rest gehen, kann die zwei Filme ja andere nie gucken oder an einem verhältnismäßig kurzen Aufstand von nie gucken, für zu weisen, was das als Repräsentation von Horror an wie seine Gratwanderung entweder aufrutscht oder der richtige Weg geht. Und so Sachen, die kann auch jeder für sich, so Decisionen kann jeder just für sich holen, was für ihn appropriiert ist, also was nicht. Also als froh von gute Film, schlechte Film, das ist halt gut nicht, das ist halt gut nicht froh.
Nee, ich meine, das als klar, selbst gehst du gucken, wenn du wirklich entweder willst, ein besonders Manier gesehen, wie das verschafft wird, du gehst ja nicht dahin, für das gewohnt gehen, das weißt du ja alles. Es geht wirklich halt um Form. Soweit zu unserem ersten Film, den zweiten Weiser löscht, als The Wife. Und hier geht es um einen Preis, um einen ganz wichtigen Preis am Leben von einem Schriftsteller vom Nobelpreis. Und das ist in diesem Fall der Jonathan Pryce, den diesen Preis soll kriegen. Der Film fängt plus ou moins damit an, dass eben den Telefon soll kommen, soll darauf werden. Und die Menge schon zu wissen, logisch wird dann endlich geschehen. Es geschieht dann noch, es kriegt telefoniert, voilà, Monsieur, ihr seht den nächsten Laureat vom Nobelpreis. Und voilà, lo kommt er dann auf Stockholm und da kriegt er den Preis übrig, voilà. Und schon während der Reise, du hin, mir dem aber, dass da so ein paar Elemente sind, die irgendwie stören. Und voilà, und dann zu Stockholm selber geht in der Mege, wo so los kommen dann ein paar kleine Sachen raus. Ich meine, jeder Freund, der den Film mit großer Aufmerksamkeit von Anfang geguckt, merkt, dass da etwas nicht richtig ist, merkt, dass da irgendetwas fehlt oder dass wir nicht alles gesucht haben und dass wir das dann aber im Laufe vom Film werden rausfinden. Das Glenn Close, vor allem wird bei ganz vielen Kritiken immer herausgestrichen, das wäre dann die Oscar-Performance. Du müsstest einen Oscar kriegen. Da sind wir dann nicht so richtig d'accord. Ich meine, du auch nicht, Tom. Du hast so gequält, geguckt, wie wenn Glenn Close dürft den Oscar nicht kriegen. Ich meine, ich gebe mir noch nicht gehen.
Ja, also...
Wir müssen gucken, wie nach du aus dem Moment an der Kompetition und dann diskutieren wir das nicht weiter.
Also, Dekoren von der internationalen Kritik als dem Film echter nicht feindlich, aber echter negativ gegenüber gestimmt. Mit Glenn Close könnte immer ganz gute Werte und tatsächlich den Glenn Close soll den Film auf ihre Schülerin drohen. Ich, bei all seinen Lacunen, die in dem Film heute nicht da wirklich immens viel.
Sind da wirklich ganz viel, ja.
Muss ich aber sagen, dass Glenn Close und Jonathan Pryce alle beide irgendwie zusammen hier ein Match so, an dem dort viel machen, dem sein Prämisse, also wenn man ein bisschen durchguckt hat, aber irgendwie höchst, ich weiß nicht, höchst interessant für uns alle, was bedeutet, Sakrifizien auf sich zu holen und weil eine gewisse Zeit das verlangt wird, weil Frauen nicht haben dürfen, ein Succes haben, denen Typen just vorgehalten gauf. Und was der Personage in dem Sinn, der Personage, in dem dritten Fall, der Personage von Glenn Close, auf sich geholt hat.
Das ist ein ganz klassischer Film, also den Direktblenden. Der Film spielt Anfang der 90er Jahre, 92, so und so. Und der Film bringt das an Rückblenden an 60er Jahren rum. Und du war natürlich die Situation von der Frau ein komplett anders. Du hast dich bestürzt, du warst daheim geblieben, du hast keine gekriegt, du warst nicht schaffen gegangen. Und schon gut nicht, du hast an irgendeiner Form wollen, irgendwie eine große Karriere machen, egal auf welchem Domain das war. Und voilà, ich habe mir nicht unbedingt gedacht, dass der Film da gave, ob die MeToo-Debatte mit drauf sprangen, vielleicht eine andere Version.
Nee, das möchten zwei Wochen wirklich nicht.
Aber eben, und ich fand das wirklich eine von den verpassten Chancen noch, nur an einer leicht anderen Variante, ohne dass wir hier zu viel verraten können. Tom, ich will ja nicht Leute, das kann ich von dir gesagt, Spoiler halt nicht. Das ist auch richtig, in diesem Fall soll man nicht so. Mir ich hätte mir gewünscht, dass die Diskussion da, wie du sie auch gesprochen hast, denn die Sakrifizien, die du musst, dass du einfach eine ganze Reihe Sachen nicht kriegst, auch wenn du sie gibst, frohen. Kriegst du sie nicht, weil du einfach immer auf den Platz gewiesen bist, ob einem das gefällt oder nicht.
Ja, der Film kriegt das bis zu einem gewissen Punkt, weiß das, also psychologisch bis zu einem gewissen Punkt steht er wirklich auf seinen zwei Beinen. Und ich fand noch, dass das, also, das, ob was der Film her nur zu reduzieren ist, halt dafür, dass der Film das ist, was er nur ist, kriegt er aber bis über eine gewisse Länge, aber irgendwie hin, ganz feinfühlig, also dabei das also von der Form ganz aufgesehen, die ist total pupisch, also The Wife ist ein typischer Film für eine Utopia, den gewisse Leute ausschwätzt und auch ausschwätzen soll, wirklich nicht andere. Mit dem Propos vom Film als aber ein, den aber wirklich heisch interessant ist, und der Realisateur bringt das fertig, irgendwie mit dem Drehbuch, der wirklich nicht super ist, aber bis wirklich so lange wie möglich doprecht zu halten, dass es nicht so eine schwarz-weiß Malerei ist. Und ich fand das in den letzten 30 Minuten der Film da komplett aus dem Nähe bricht, von angefangen wird, sich frontal anzugreifen, weil es so ist, wie es doch immer ist. Ja. Und ich fand das einfach, das ist ein bisschen schwer. Denn ich meine, ein Buch vielleicht geht das irgendwann auch nicht mehr so ganz subtil an.
Das kannst du nicht tun. Ich habe aber auch gelesen, dass am Buch ein bisschen mehr drauf wird. Und dass den Film du ein bisschen reduzieren, vereinfachen. Und das wäre nicht unbedingt das gut um Film par rapport zum Buch. Mir, wie gesagt, ich habe das Buch selber auch nicht gelesen. Die Madame, die das Buch geschrieben hat, hat aber auch ähnlich Werke geschrieben, an dem es auch eben genau um das Sujet ging, nämlich effektiv die Rolle von der Frau und ein bisschen an die Richtung. Also, du denkst, könnte ich mir vorstellen, dass gerade das Element am Buch ein bisschen mehr stark wird oder auf jeden Fall vielleicht ein bisschen anders, ein bisschen mehr Wuppes durchgestellt wird.
Also, ich habe einfach das Gedicht, es wäre ein typischen Utopia-Film für Leute 50 plus. Aber ich fand, dass der Propos aber bis, wie gesagt, einfach bis zu einem gewissen Punkt total sensibel trittiert, dass mir irgendwann zerfällt an eine komplett Belanglosigkeit. Und dann hilft doch nicht, dass der Christian Slater Journalist spielt. Und ich glaube ihm da bis zu einem gewissen Punkt, mir dann noch wirklich nicht, weil das schlussendlich einfach total Rakoller an die erste Stunde will es nicht sehen. Und ich meine, sie wussten alle gut, dass der Schluss denen ist. Und das ist die sensible Hand von allen Seiten, Close, Price und der Realisateur, schlussendlich nicht der Wert. Ich fand schlussendlich einfach frustrierender Schuld.
Okay, wir lassen bei dem pupischen Film für den Utopia stehen. Das ist eine Leitformulation. Am Allgemeinen wird immer gesagt, Utopia, das wäre dann Qualität. In diesem Fall ist es ein typischer Utopias-Film. Wir kommen bei dem letzten Film, das ist den Beautiful Boy. Und hier geht es um ein Pop an den Bauf. Den Bauf, den Nick-Chef, den hat am Lauf von seiner Adoleszenz Probleme mit Drogen und rutscht dann immer auch mehr tief daran. Und der Pap will alles machen, für dass er Bauf da rauskommt, dass er Bauf nicht da dran hängen bleibt. Und er ganz basiert eben auf den Bücher von dem Pap an dem Bauf, die sich da mal da auseinandergesetzt haben. Und das Interessante ist da drin, dass ein bisschen dem engen und dem anderen sein Perspektiv gewiesen gehen. Der Film konzentriert sich eher auf dem Pap, seine Vision, dem Pap, seine Bemühungen. Die wolle als hat mehr Platz am Film. Und ich muss sagen, was mir ganz gut gefallen hat, das sind alle guten die Berührungspunkte von Pap auf His, nämlich waren sind, ob da nämlich der Platz zusammenkommen sind, die verschmilzen, heißt das mit dem Montage, wo ihn dann noch ein gesagt, der Pop auf der Platz sitzen, dann der Bauf auf der Platz sitzen, wo es wirklich drum geht, hei mir versichern die zwei Manieren durchzustellen, die zwei Visionen von einer anderen nämlich da sagen, dass das ja wirklich nicht das nämlich kann sein, das als klar. Was hier auffällt, ist, dass es am Anfang zwei große Akteure sind. Ein ist schon groß und den anderen ist um gute Wege dahin. Ich kann mich erinnern, wie man für eine Reihe meint, heutigen Call Me By Your Name, hatten wir im Rand zwei relativ begeistert. Das war Winston Timothée Chalamet, den er auch heimat dabei. Und dann haben wir auch den Steve Carell, den ja erst einmal mit Komödie bekannt hat, oder mehr der auf jeden Fall gedreht hat, wie der Mysterio-Film.
Was der größte Akteur, der Lode Chalamet oder den Carell?
Ich meine, der Chalamet, also wie du hin an den Carell. Okay. Also, den Mann, den ich ganz gerne gesehen habe, Domino sinn, dats en viel Talent huet, dats flläch net immer all guten déi Projekte krit, die het kënt en durchsetzen oder an de noch gut gewircht wär. Die manéier wéi hai die Drogenofhängigkeet gewisse gëtt, wéi die Bezeiung zu denen Drogen ass. Dat sind die Momente, wo de Chalamé mech am meeschten iwwerzecht huet, wann der beschreift, wat die Drogen aus him machen oder wat aus him gëtt, wannen die Drogen do hëlt. An ich mein, dat das ganz klassisch Durchstellung eben eng Ofhängigkeet, déi relativ gut an noch, dat geht wie gesundheit, wann ze dat mat kriegst. Op der anderen Seite, an du fandest, huet de Film ein bisschen Probleme, dass alles immens schein. Sie wohnen im Menschen, sogar die Drogen, sogar wenn es am aller dreckigste geht, dann ist es einfach noch immer schön. Denn Chalamet ist, für die Rollen ist ein bisschen mehr gaurig, dass du wenigstens hältst wahrscheinlich die Drogenabhängigkeit doch mehr auf, mir das einfach das alles zu schön, für das wirklich 100% kredibel ist. Die zwei Akteure sind gut, der kennt gut rüber, das ist ein ganz flotten Echange zwischen denen zwei. Und ich fand vor allem den Roll von dem Pap, die Momente, die ihn hört, an denen nicht mehr noch vier, nicht mehr noch anwesend, wo einfach du stehst an einfach nicht mehr eins geht mit der Welt von seinem Fies, mit seinem Fies, mit sich selber, die fand ich den relativ gut. Bei konter Durchstellung, Drogenabhängigkeit und das, du hätten sie noch könnten ein bisschen Engschöp beilehnen. Ich meine, das war... Plus ou moins schon de Schlusswort fir haut. Mir Sohn Eddie hei aus dem grosse Kino an Guinness alle Guten, die da noch gelauscht hat. Rendezvous fir eng nächst Edition vom grosse Kino. Nächst Woche hei op dieser Platz 100,7 Eddie an a scheine Weekend.